Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast.
Buntes Porzellan, hübsche Marmeladendosen und ausgefallene Designs fürs Frühstück mit Freunden. Eine klassische Kaffeetafel mit Kuchenplatte und hochwertigen Tischsets für die Familie. Kerzen und Weingläser für einen romantischen Balkonmoment zu zweit. Bei Tischwelt findet ihr schönes Geschirr, Besteck und Gläser für jeden Anlass. Neben Dekorativem für den Esstisch findet ihr im Tischwelt-Sortiment auch Küchenhelfer, Koch- und Backzubehör. Auf tischwelt.de könnt ihr euer Küchenensemble selbst zusammenstellen und kombinieren. Lasst euch mit der außergewöhnlichen Vielfalt der stylischen Küchenartikel zu neuen Rezeptideen, aufwendigen Menüfolgen und exotischen Gerichten inspirieren. Im Tischweltmagazin findet ihr jede Menge Kochideen und praktische Tipps und Tricks zum Thema Lebensmittel, die das Küchenzubehör perfekt zum Einsatz kommen lassen. Ganz nach dem Motto mit Tischwelt einfach schöner genießen. Mit dem Gutscheincode TISCHWELT10 bekommt ihr bis zum 15. November 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung ab einem Einkaufswert von 100 Euro. Folgt dazu einfach dem Link in den Shownotes dieser Episode.
Feinkost, der Besser-Essen-Podcast.
Hallo und ganz herzlich willkommen bei der Feinkost. Ich bin Ina Lebetjew und ich melde mich heute mal ganz außer der Reihe ohne meine Kollegin Rabea Schlotz, dafür mit einem Experten im Interview. Wir wären auch super gern ins Maislabyrinth gegangen, aber ihr habt abgestimmt und wolltet mehr über Pilze wissen. So sei es, das kriegen wir hin. Weil das aber wirklich ein Thema ist, bei dem man sich gut auskennen muss, habe ich uns Verstärkung gesucht. Es gibt nämlich mehr als 6000 Pilzarten in Deutschland. Irgendwas zwischen 500 bis 800 davon sind für den Menschen genießbar, also essbar. Und Reinhold Krakow kennt ziemlich viele von ihnen. Er betreibt in Mecklenburg-Vorpommern unter dem Namen Steinpilz Wismar ein mykologisches Informationszentrum. Er gestaltet dort Frischpilzausstellungen, bietet Führungen und Pilzberatungen an. Hallo Herr Krakow, wie schön, dass Sie sich für uns die Zeit nehmen.
Gerne, hallo.
Ich freue mich wirklich sehr. Pilze sind ja schon seit Jahrzehnten Ihr Ding, könnte man sagen. Wie kommt's? Was finden Sie daran so faszinierend?
Ja, die haben mich als Kind beeindruckt und wir sind damals mit den Großeltern mitgegangen und es wurden eigentlich nur Pfifferlinge gesammelt und das hat irgendwie ein bleibendes Erlebnis bei mir hinterlassen. Und als ich nachher zur Schule kam, lesen konnte und einen Artikel in der Zeitung las über Pilze, dann kam das wieder hoch und ich habe mir dann einen Wald, den nächstliegenden Wald gesucht. Es gab kein Pilzbuch damals. Ich habe ein Quartettspiel gekauft und Mensch, ärgere dich nicht, Spiel, hat das im Wald ausgebreitet und alle Pilze zusammengesucht. Und meine damalige Spielkameradin, die kannte in Wismar die Pilzberaterin und hat mich dort vorstellig gemacht. Und das war mein Anlaufpunkt. Und dann war es eine Eigendynamik. Das hat sich so entwickelt dann.
Sie sind sehr, sehr lange dran geblieben. Wie haben Sie denn weitergemacht? Was machen Sie mit Pilzen? Was betreiben Sie da? Wie geht das?
Ja, man hat natürlich zuerst Speisepilze gesammelt. Als Kind haben wir uns ein Taschengeld verdient, die auf dem Markt verkauft, weil ja zu früheren Zeiten Mangelware. Und man erweitert seinen Horizont. Also wenn man da Interesse dran hat, dann nimmt man immer mehr in sich auf und kann anbauen. Bis es nachher so weit ging, als ich ausgelernt hatte, wurde ich gefragt, ob ich diese Pilzberatungsstelle, das war eine städtische Pilzberatungsstelle mit Laden und Schaufenster, ob ich die gerne weiterführen möchte, weil die Dame, die das damals machte, die war schon hoch betagt. Ja, und dann wurde ich einfach gefragt, ob ich Pilz Berater werden möchte und das in Wismar am Leben erhalten möchte. Und das, da habe ich zugesagt. Und ja, da haben sich immer mehr Leute getroffen, die über den Tellerrand hinausgeblickt haben. Das heißt, also wir haben jetzt nicht nur Speisepilze für uns gesammelt, sondern es wurde ein Kartierungsprojekt ins Leben gerufen, Pilzkartierung Nordwestmecklenburg. Und das läuft irgendwie bis heute. Das ist unsere Privatinitiative. Und viele Daten, da sind auch auf der Deutschen Gesellschaft für Mykologie auf der Homepage der DGFM abrufbar. Da kann man sehen, was in Nordwestmecklenburg schon alles gefunden wurde an Pilzarten.
Erleben Sie denn überhaupt noch Überraschungen, wenn Sie sich mit Pilzen so gut auskennen?
Es kommen immer wieder Highlights vor. Ich kann jetzt kein Besonderes hervorheben. Also ich war heute mit einer kleinen Truppe unterwegs, eine individuelle Pilzwanderung, und da hat eine Dame einen Goldtäubling gefunden. Das war für mich das totale Highlight heute, weil ich den Pilz erst dreimal in meinem Leben gesehen habe und er ist sowas von schön. Und ja, sie hatte ihn auch nur abgeschnitten, das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem, er ist jetzt in meiner Dose im Kühlschrank und nächste Woche haben wir eine große Pilzausstellung und da soll er präsentiert werden, falls er durchhält.
Ich habe das ja schon mal live sehen können, aber so eine Pilzausstellung, wie kann man sich die denn eigentlich vorstellen?
Naja, die sind unterschiedlich aufgebaut. Bei mir ist es so, dass ich mir Holzplatten zusammengeschustert habe mit Nagelbrettern unter. Da kommt Moos rauf, frisches Moos aus dem Wald, und die Nägel sind da unter. Und dann werden die Pilze teils auf die Nägel gestellt, teils so ein bisschen auch, damit man sie von unten sieht, auch dagegen gelehnt. Dann kommt ein Schildchen davor. Mit dem Speisewert eventuell auch vorkommen, wo man sie finden kann. Es ist nicht viel Platz auf diesen Schildern. Ja, und das ist natürlich auch farblich gestaltet. Grünes Papier, das sind die essbaren Arten, gelbes Papier sind die ungenießbaren, rot sind die giftigen. Da hat man gleich erstmal so einen Eindruck, was essbar ist und was man lieber nicht nehmen sollte.
Stellen wir uns vor, ich habe wenig Ahnung, entspricht ja leider auch ein bisschen der Wahrheit, und habe trotzdem Lust, das Abenteuer zu wagen und in die Pilze zu fahren. Wann ist denn der beste Zeitpunkt dafür, also aufs Jahr gesehen und vom Wetter her?
Ja, die meisten Leute sind in der Hochsaison. Also bei den Pilzen gibt es 8 Jahreszeiten, nicht 4, sondern 8 Jahreszeiten. Das heißt, also mit anderen Worten, man kann das ganze Jahr an die Pilze gehen. Man muss nur wissen, was, wo, zu welcher Jahreszeit zu finden ist. Und das Wetter muss mitspielen. Wenn wir einen richtigen Eiswinter haben mit Frost und Schnee, sieht es natürlich schlecht aus. Und im Rest des Jahres kann die Trockenheit natürlich vieles verhindern. Ansonsten ist die Hauptsaison von Mitte August bis Mitte Oktober. Da wachsen also fast alle bei uns heimischen Pilzarten, bis auf wirklich wenige Winterpilzarten oder Frühlingsarten, die da nicht zu finden sind. Aber sonst ist fast alles zu finden zu dieser Zeit. Das heißt aber nicht, dass es nur von Mitte August Steinpilze gibt. Die wachsen von Mai bis November. So, aber es ist so der artenreichste Aspekt. Und die Speisepilze, die Klassiker, die Röhrenpilze, die haben natürlich dann auch ihre Hochzeit. Wachsen hinterher auch noch, also ab Mitte Oktober, man kann auch bis Ende November gehen. Oder das geht auch schon mit den Röhrlingen und Steinpilzen im Mai los. Also man muss nicht immer, wenn alle gehen. Man kann auch vorher schon gehen, bloß dann ist die Auswahl nicht so groß und meist auch nicht so üppig. Aber Waldspaziergang ist ja immer empfehlenswert.
Sind die Leute denn überrascht, wenn sie sagen, dass man eigentlich das ganze Jahr über Pilze suchen und finden kann?
Ein Großteil ist schon überrascht, weil Pilze ist der Herbst für prädestiniert. Ne? Der Urlaub ist vorbei, die Tage werden ein bisschen kühler. Ja, lass uns mal in die Pilze gehen. Es ist Herbst und dann geht es los. Und wenn man dann hört, also zum Beispiel gestern oder vorgestern war jemand hier, der geht traditionell erst immer Ende September, also zum Herbstanfang, los und wundert sich, dass er in seinem Wald die Pilze, die er dort immer gefunden hat, so gut wie nichts sah. Also keine Maronen waren da, keine Steinpilze waren da, nichts war da. Jedenfalls nichts, was er so sammelt. Und hat sich sehr gewundert. Ja, habe ich gesagt, wenn das Wetter im Sommer schon mitspielt, das war in Mecklenburg-Vorpommern dieses Jahr, zumindest hier in Mecklenburg der Fall, dass es im Sommer schon öfter stärker geregnet hat, dann geht die Saison sehr früh los. Und in diesem Jahr ist wirklich Anfang August durchgestartet und ist jetzt am Abklingen. Und da hat er eigentlich seine Pilze verpasst, weil er nur auf den Kalender guckt, dann und dann gehe ich los und dann ist Herbstanfang und dann müssen die Pilze da sein. Das ist nicht so. Das kann früher schon sein, das kann aber auch später erst kommen.
Worauf muss ich achten? Was brauche ich? Was sollte ich unbedingt lassen?
Naja, erstmal brauche ich einen Korb, ist ganz wichtig, damit sie luftig locker liegen. Vielleicht ein Messer, wo man sie säubern kann. Manche haben ein Pilzmesser mit Bürste dran. Heute war ich zum Beispiel mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Heutzutage gibt es ja so sogenannte Pilzbestimmungs-Apps. Da hält man drauf und wartet ab, was die App sich da zusammenrechnet. Das kann funktionieren, kann aber auch völlig falsch sein. Also wir haben das heute auch wieder gemerkt, dass es also mitunter völlig daneben ist. Das hängt auch von den einzelnen Apps ab, von der Qualität. Und man muss sich auch vor Augen führen, dass diese Art von Pilzbestimmung sehr schwierig ist, weil sich jede Pilzart verändert. Also Witterung verändert die Farben, die Pilze können rissig, schollig werden. Ein Steinpilz zum Beispiel kann aufplatzende Rot total aufgefeldert, rissig sein. Das erkennt die App nicht mehr. Da kommt sonst was bei raus, aber nicht das, was sie vermutet. Also mit solchen Sachen sollte man vorsichtig sein, die sind sehr hilfreich. Und ansonsten muss man halt gucken, was man finden will und sich dementsprechend doch vorbereiten.
Krause, Glucke, Parasolpilz, Marone, die würde ich schon erkennen, denke ich. Und trotzdem bleibt so ein mulmiges Gefühl zurück, weil ich mich und meine Familie natürlich nicht vergiften will. Wie kann ich denn auf Nummer sicher gehen? Was halten Sie von Bestimmungs-Apps?
Ja, also wie gesagt, diese Apps sind durchaus hilfreich. Manchmal liegen sie auch richtig, haben sie Punktlandung, sag ich mal so. Manchmal ist es daneben. Es ist auf jeden Fall eine Hilfe. Und der Klassiker sind ja Pilzbücher, nach Pilzbüchern vorgehen. Auch wenn ich eine Bestimmungs-App habe, das sind ja meistens auch Beschreibungen dann dazu gegeben, sich richtig auseinandersetzen damit. Alle Kennzeichen, die dort vorhanden sein sollen beim Pilz, die sollte man auch finden. Und wenn Restzweifel bestehen, auf jeden Fall zur Pilzberatung gehen, wenn sowas möglich ist, wenn sowas in dem Gebiet angeboten wird. Oder es gibt auch Pilzvereine, die das machen. Manchmal machen sogar Apotheken mit und sowas, aber das sind meistens keine richtigen Pilzberater. Die kennen vielleicht einen Steinpilz und Fliegenpilz, vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist eigentlich nicht so, also eher nicht so der Fall. Also lieber einen professionellen Pilzberater, Pilzberatungsstellen aufsuchen. Und das ist die letzte Sicherheit eigentlich. Auf jeden Fall keine Pilze essen, wo Restzweifel bestehen. Ich habe die Pilze nur gegessen und plötzlich habe ich zu viel gegessen. Ich kriege Magendrücken und sowas. Es muss gar keine Vergiftung sein. Es war einfach nur zu viel. Dann spielt die Psyche noch mit rein und bums, denke ich habe eine Pilzvergiftung. Geht's mir ganz schlecht. Also so weit sollte es nicht kommen. Man sollte immer genau sicher sein, was man isst. Und dann kann man das auch mit Genuss essen und braucht nicht noch hinterher hoffen, dass da nichts passiert.
Ein Kollege von mir meinte gerade, er schwört auf gezeichnete Pilze, also dass man die Eigenarten und besonderen Merkmale mit Stift und Papier irgendwie am besten abbilden kann. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sind durchaus diese alten Pilzbücher. Ich habe ja damit auch angefangen als Kind, als Jugendlicher und bin mit den Büchern sozusagen ins Bett gegangen und hab mir die Abbildung eingeprägt und auch gesagt, den möchtest du mal finden, den möchtest du finden. Ich weiß auch noch genau, was das für Pilzarten waren. Also den ersten Hallimasch, den ich zum Beispiel gefunden habe. Ich hatte die Bilder bei mir im Kopf drin und das funktioniert schon ganz gut, denke ich mal, weil da sind wirklich die markanten, wenn es gute Zeichnungen sind, es gibt auch weniger gute, dann ist das schon sehr gut getroffen. Ne? Also das ist sehr gut. Es gibt durchaus auch gute Fotos, das will ich auch nicht, weil ich stelle ja auf meiner Homepage auch nur Fotos drauf. Und da ist mir wichtig, dass man eben auch die relevanten Kennzeichen sieht, also von oben, unten, was wichtig ist. Ja, aber durchaus, da hat er recht, also schöne gezeichnete Bilder, die sind schon was wert, denke ich mal.
Wenn ich mich richtig erinnere, beraten Sie auch Ärztinnen und Ärzte, wenn es um Giftnotfälle, Weiterbildung und sowas geht. Wie wichtig ist denn eine solche Expertise, eine Pilzberatung aus Ihrer Sicht?
Ja, es kommt immer wieder vor, dass in den Kliniken Menschen landen, die dann doch Vergiftungssymptome haben oder zumindest ein Verdacht besteht. Ganz oft ist es bei Kindern, das war jetzt vor wenigen Tagen gerade wieder, dass in der Kinderklinik ein Kind war, weiß ich nicht, 3 Jahre alt und hat auf der Wiese einen Pilz gegessen einfach und durchgekaut. Ja, dann kriegen die Eltern das mit und dann ist um Gottes Willen, dann kommt das Schlimmste gleich in den Gedanken. Meistens ist es zum Glück relativ harmlos. Aber sie landen erstmal in der Klinik zur Notaufnahme und die Ärzte sind ja oftmals auch keine Experten in Pilzen. Die brauchen dann eben den entsprechenden Rat. Das geht oft über die Giftnotrufzentrale, Giftnotruf, da sind unsere Namen, Adressen drin vermerkt und wir werden dann weitergeleitet. Also die Klinik leitet das dann zu uns weiter und entweder kommen die Menschen her mit ihren Pilzen oder ich fahre in die Klinik, beziehungsweise heute geht das ja auch einfacher mit Handys. Hier hat ein Handy, was Bilder machen kann. Dann sage ich den Ärzten halt, sie sollen das mal von oben, von unten fotografieren, den Pilz, damit ich auch ein aussagekräftiges Foto habe und dann versuche ich das auch so zu bestimmen. Und oftmals erübrigen sich da irgendwelche Maßnahmen, vielleicht auch Magen auspumpen oder was weiß ich, was sie noch machen, das ist meistens gar nicht nötig. Aber es gibt eben auch wirklich schwere Fälle, wo es dann auch um Lebensgefahr besteht. Das hatte ich auch vor vielen Jahren mal, eine Chinesin, die hat offensichtlich grüne Knollenblätterpilze gegessen. Und zwar hatte ich ihr das Buch vorgehalten, mit einer Zeichnung übrigens des Pilzes. Und da tippte sie drauf und sagte, genau den habe ich gegessen. Und zwar in einem Wald, wo ich am selben Tag Pilzwanderung hatte mit vielen Menschen. Und dort wuchsen tatsächlich grüne Knollenblätterpilze zuhauf. Und genau dort hatte sie die auch gesammelt. Und dann sagte der behandelnde Arzt, ja, das können wir hier in Wismar nicht behandeln. Das war hier in der Klinikum Wismar. Die müssen wir die Patientin ins Universitätsklinikum nach Rostock verlegen. Die haben spezielle Methoden dort für solche Fälle. Also das gibt's auch, dass es dann wirklich lebensgefährlich wird.
Wie stecken Sie denn sowas weg, wenn Sie mit solchen Fällen arbeiten?
Naja, ich hoffe, dass es alles gut geht, dass sie die Menschen retten können in dem Falle. Ich bin nicht so hysterisch, sage ich mal so, wie viele andere Leute, also die dann wirklich denken, also ja, kein Gift, kein Pilz anfassen, schon könnte mir was passieren. So ist es wirklich nicht. Man braucht keine Angst vor Pilzen haben. Man kann auch die giftigsten mit nach Hause nehmen, sich die genau anschauen und da passiert gar nichts. Ne? Ich muss die nicht essen, die beißen mich nicht. Das ist wichtig und also ich habe zum Glück noch niemanden sterben sehen. Ich brauchte das nicht sehen, aber eher ist das behandelnde Personal in Krankenhäusern vielleicht mit solchen Fällen eher noch belastet. Also ich bin ja bloß als Beisteher da. Ich stelle die Diagnose des Pilzes und ziehe mich dann praktisch aus allem anderen wieder zurück, weil das ist medizinische Aufgabe und da habe ich ja nichts mit zu tun.
Okay, Sie haben also so eine gesunde Nüchternheit im Grunde, was das angeht und machen einfach das, was Sie können in dem Moment.
Also ich habe auch zum Glück keine schlaflose Nacht gehabt. Ich habe ja unendlich viele Pilzberatungen gemacht, heute, jetzt vorhin auch schon wieder. Also man darf, wenn man sowas macht, muss man sich sicher sein, was man den Leuten mitgibt. Ich kenne auch nicht alles. Also ich muss auch manchmal sagen, tut mir leid, ich kann Ihnen den Namen nicht nennen. Das geht nicht, weil ich kenne nicht alle Pilze. Da muss man ehrlich zu sich sein und nicht da so tun, als wenn man hier Dr. Allwissend ist oder sowas. Das funktioniert auch nicht. Man muss sich sicher sein, dass man den Leuten mitgibt, damit man selber auch keine schlaflosen Nächte hat. Und das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Und es ist auch noch nichts passiert. Also den Leuten ging es, denke ich mal, immer gut. Das ist mir nicht zu Ohren gekommen. Ja, also so sattelfest sollte man sein, das ist wichtig.
Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mit Ihnen ja schon ziemlich viel erlebt. Ich habe Sie und Ihre Gäste auf Pilzspaziergänge begleitet und in den vergangenen Jahren mehrere Reportagen fürs Radio gemacht dazu. Was mir so wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist, war eine Pilznachtwanderung. Wie sind Sie denn auf diese Schnapsidee gekommen?
Ja, das bin ich eigentlich gar nicht drauf gekommen, sondern das war meine Partnerin und ihr Sohn. Die haben damals zusammengearbeitet, im Kindergarten und ein Freizeittreff, das war alles zusammen und sind sie auch, das war in Schwerin und die sind auch dann nach Hause gefahren, mussten nur 20 Kilometer noch fahren, bis nach Brühl in Mecklenburg-Vorpommern und da sie ja pilzverrückt sind, mein Sohn musste ja damals mit. Und im späten Herbst wird es früh dunkel, bis 16 Uhr musste gearbeitet werden, dann sind sie in den Wald und es waren so viele Pilze da und es wurde dunkel, dann haben sie eine Taschenlampe dabei gehabt, haben sie die Taschenlampe geholt und dann weiter gesammelt und im Licht der Taschenlampe haben sie die tollsten Klausen Glucken gefunden, die leuchteten im Licht. Also es hat ihnen so viel Spaß gemacht, dass sie dann nachher die Idee entwickelt hatten, lass uns doch mal eine Pilzwanderung bei Nacht machen. Da habe ich erst drüber gelacht und das so beiseite getan und hat eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, ja, man kann das ja trotzdem mal machen, das war was Besonderes, also wer geht schon nachts Pilze sammeln? Und dann haben wir das halt mal versucht und das hat allen gefallen. Das hat auch wunderbar funktioniert mit diesen Stirnlampen, Sie kennen es ja auch, die waren ja damals auch mit. War übrigens damals eine sehr schöne Wanderung mit vielen Pilzen und auch großen Steinpilzen. Das hat einfach Spaß gemacht und auch dieses Feeling die Stimmung im nächtlichen Wald zu laufen, so im Spätsommer, die Nächte sind noch warm und der Wind schläft ein und dann auch die Nachtvögel dazu, das ist, denke ich mal, ein wunderbares Erlebnis. Das funktioniert ganz wunderbar. Haben wir jetzt übrigens gehört, vor wenigen Wochen auch wieder gemacht.
Ich erinnere mich auch noch, dass ich auf der Heimfahrt sogar auch zwei kleine Füchse am Waldrand beobachtet habe, am Kreisverkehr, die sich so gebalgt haben. Und es war so spät nachts, dass eben nichts los war auf der Straße und dass ich einfach mit dem Auto kurz anhalten konnte, um mal kurz zu gucken. Und das war echt süß. Also es war eine sehr, sehr gute Erinnerung. Der Podcast, für den wir hier sprechen, das ist ja die Feinkost. Also es geht um gutes Essen, um Pilze in der Pfanne oder Pilzzubereitung im Allgemeinen. Und darüber haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie mögen Sie denn Pilze am liebsten?
Na, ich mache es ganz einfach. Zwiebeln, ein bisschen Gewürz und dann schmoren halt eben und fertig ist es. Aber ohne Speck jetzt. Ne? Also ich war heute, wie gesagt, zur Wanderung und da fragte auch eine Dame, oder sagte eine Dame, ja, ich haue sie mir erst nachher in die Pfanne mit Speck und schön. Also Speck würde ich vielleicht nicht mit reinnehmen. Erstmal ist es sehr fett und zweitens überlagert er auch das feine Pilzaroma. Ist ja sehr, sehr geschmacksintensiv auch. Wer es mag, kann es natürlich machen, aber ich mache es eben ganz einfach. Und in diesem Jahr habe ich das erste Mal bei mir auf der Homepage eine kleine Serie angefangen, wo ich selber mal Pilze durchkoste für mich, um mal mitreden zu können, weil ich wirklich nicht der Pilzesser bin. Ich habe mir so einzelne Arten mal durchgekostet und ein bisschen bewertet für mich. Also ich stehe nicht unbedingt auf die Röhrenpilze, die meisten so sammeln, also Butterpilze und Maronen und Rotfuß oder Ziegenlippen, Birkenpilze. Die müssen dann ganz jung sein, ganz jung und fest, aber sobald sie ein bisschen größer sind, ist das nur Schlabberzeug in der Pfanne. Und da ich ja ein bisschen über den Tellerrand hinausblicke, was die Artenvielfalt angeht und auch die essbaren Pilze, bevorzuge ich doch Lamellenpilze eigentlich. Die sind oftmals bissfester und besser in der Konsistenz. Das ist aber jetzt nur für Experten, sage ich mal so. Ich bin ja öfter mit Schülern unterwegs, mit Kindern. Und dann frage ich mal, wer isst denn gerne Pilze? Und da sind viele dabei, sagen, nee, ich mag keine Pilze. Ja, woran liegt das? Wenn die Eltern nur solche weichen Maronen da in die Pfanne hauen, die schleimen und schlabbrig sind, das mögen Kinder einfach nicht. Ne? Pfifferling ist was anderes. Der ist schön bissfest, der ist ja auch okay. Aber wie gesagt, bleiben Sie bei den Röhrenpilzen, wenn es nicht anders geht, wenn keine Beratungsstelle in der Nähe ist, dann passiert nicht viel. Es gibt keine wirklich gefährlichen Pilze unter den Röhrenpilzen, also den Pilzen, die unten den Schwamm haben, sagen die Leute ja so. Da können Sie einen Gallenröhrling dazwischen haben, dann schmeckt alles bitter, aber ansonsten kann da nicht viel passieren.
Manche setzen ja inzwischen auch auf Pilze als Fleischersatz. Was halten Sie denn davon, so wie ein Schnitzel zum Beispiel gebraten?
Ja, sowas gibt's immer wieder. Also wir haben ja ab und zu hier in Wismar einen Imbiss angeboten und zum Beispiel haben wir einen Porling dort wie Schnitzel gebraten. Das ist der Schwefelporling, ein leuchtend gelb-orange Pilz, der an verschiedenen Laubhölzern wächst, vor allen Dingen im Frühling, aber jetzt auch nochmal zum Spätsommer, Anfang Herbst nochmal. Das ist der Schwefelporling. Und der schmeckt tatsächlich so ein wenig wie Weißfleisch, also ein kleines bisschen so Richtung Hähnchenschnitzel geht das Ganze. Und das haben wir angeboten und dann waren zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern, zwei Menschen aus Rostock dabei, die sich vegetarisch ernähren und denen hat das so toll geschmeckt und haben gesagt, das ist unser Hähnchenersatz und die haben dann auch zwischendurch immer angerufen, auch im Winter, ob ich noch welche im Gefrierschrank hätte und dann habe ich denen immer portionsweise eine Tüte mitgegeben, so. Schwefelporlinge, das geht also durchaus, ne? Also dass man einige Pilzearten da als Fleischersatz verwenden kann. Ob sie auch dieselben Inhaltsstoffe haben, also für Fleisch ist ja auch nicht gesund, weiß ich nicht. Vielleicht ist es sogar gesünder, Pilze zu essen. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber es funktioniert auf jeden Fall.
Wie mögen Sie denn Pilze am liebsten? Haben Sie noch einen kleinen Geheimtipp, was man in der Küche machen oder lassen sollte?
Ja, was man machen könnte, da gibt's ja viele Rezepturen und was weiß ich alles. Ja, was man lassen sollte, fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Auf jeden Fall sollten Sie schauen, was für Pilzarten Sie dort sammeln. Also es gibt ja so Hallimasch und verschiedene andere Arten, die roh giftig sind. Da sollte man also eine bestimmte Garzeit beachten und nicht nach 5 Minuten oder 10 Minuten schon wieder aus der Pfanne nehmen oder aus dem Kochtopf. Also die sollten schon 15 bis 20 Minuten richtig durchgegart werden, durcherhitzt werden. Sonst kann es auch zu Komplikationen kommen. Das würde ich empfehlen. Also Pilze immer gut durchgaren.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja seit Ihrer Kindheit mit Pilzen. Gibt es irgendwas, das Sie noch nicht erreicht haben?
Ja, man nimmt sich vor, vielleicht nochmal den anderen Pilz zu finden, den man noch nicht im Leben gefunden hat. Also zum Beispiel, jetzt was fällt mir da ein, Schweinsohr. Gibt es zum Beispiel, der steht noch in meiner Verhandlungsliste. Jetzt, also ein paar Exoten oder der Kaiserling, den es bei uns nicht gibt. Das ist also praktisch ein grüner Knollenblätterpilz, bloß mit rotem Hut und gelblichen Lamellen, gelblichen Stiel. Also eine Mischung aus grüner Knollenblätterpilz und Fliegenpilz. Der ist sehr, sehr beliebt, ist einer der wertvollsten Speisepilze, wächst aber bei uns hier im Norden nicht. Da muss man schon wirklich in den Südwesten Deutschlands fahren oder am besten in die Mittelmeerländer. Also den würde ich natürlich auch nochmal ganz gerne finden und vor die Fotolinse bekommen. Habe ich einmal am Gemüsestand in Schwerin gesehen, aber da war kein Preisschild bei. Habe ich mich hinterher geärgert, dass ich da nicht vielleicht eine kleine Kostprobe mitgenommen hätte. Also es gibt so ein paar Exoten, die dann immer noch auf der Liste stehen, die man einmal im Leben mal finden möchte. Da sind sicherlich noch ein paar mehr Arten, das fällt mir jetzt alles so spontan nicht ein. Aber ich habe mich heute über den Goldhäuptling gefreut, das war auch schon mal was Gutes.
Das sagt Reinhold Krakow, Pilzsachverständiger aus Wismar. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, nicht zu danken.
Und das war's für heute von der Feinkost. Ich wünsche euch fantastische Herbsttage, viel Waldluft und natürlich gesunde Pilzgerichte. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in 2 Wochen wieder. Rabea und ich geben dann rechtzeitig die nächsten Themen bekannt zur Auswahl dann. Ach und übrigens, diesen Podcast, viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns beim Podcast Radio Detektor FM könnt ihr auch in unserer App hören. Einfach im App Store oder bei Google Play nach Detektor FM suchen und die App herunterladen. Lässt sich auch ganz bequem auf dem Weg in die Pilze nutzen. Die App unterstützt nämlich auch Apple CarPlay und Android Auto. Ich bin Ina Lebetjew. Ich sage jetzt an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Alles Gute.
Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.